Hallo Welt! Das Thema der Woche: Arcade VR Lounge. Noch vereinzelt, aber doch in stetig zunehmender Zahl finden sich sogenannte VR-Lounges in Deutschland. Anstatt etwa ins Kino zu gehen, gibt es hier die Möglichkeit, in eigens dafür vorgesehenen Räumlichkeiten Erfahrungen in der virtuellen Realität zu machen. Wir haben die Arcade VR Lounge in Kassel besucht, zahlreiche Titel angespielt, uns mit dem vorhandenen Equipment vertraut gemacht und mit den Betreibern gesprochen. Das ist der Pixeldiskurs Podcast, Episode 97 mit
Sophie Böhmer
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Immer wieder sonntags kommt der Pixel-Diskurs-Podcast zu euch ins Haus geflattert. Auf eure Apps, in euren Browser.
Und auf eure Ohren vielleicht auch.
In eure Ohren. Eure Ohren, die Steigbügel und was es da nicht alles gibt. Ne?
Amboss gibt's nur.
Amboss, Hammer und Steigbügel direkt in das Innenohr hinein. Dann in das... In die Nerven,
in das zentrale Nervensystem. In die Hörschnecke, die ist doch auch noch irgendwie da, keine Ahnung.
Genau, die Schnecke. Ja, stimmt. Habe ich schon ganz vergessen. Das Innenohr muss ich mal wieder aufarbeiten.
Weißt du, wo ich das gelernt habe? Durch Löwenzahn. Wir hatten früher so ein Löwenzahnspiel und da gab es halt auch ein Part über das menschliche Ohr und da habe ich das gelernt.
Ah ja, nee, ich habe es in der Anatomie-Ausbildung gelernt. Im Zuge meiner Krankenpflegeausbildung. Sophie, geht's dir gut?
Ach ja.
Hattest du eine schöne Woche?
Ja, insgesamt schon, auf jeden Fall, ja.
Ja, wir haben einen organisatorischen Block vorweg, denn wir werden jetzt ja diese Sendung monothematisch anhand unseres Besuches ausrichten, den wir in der Arcade-Halle gemacht haben. Aber vorneweg möchte ich erwähnen, dass wir, Tagesordnungspunkt Nummer 1, eure Grußworte benötigen. Es sind nunmehr noch 3 Wochen bis zur Folge 100 und wir brauchen dringend eure Unterstützung. Also ruft uns bitte an und sendet uns nette Grußworte, die wir dann in dieser Folge 100 verwenden können. Die Telefonnummer findet ihr in den Shownotes, in dem Artikel zur jeweiligen Folge. Aber auch hier live und in Farbe ist es folgende Zahl. 06421 968 9229. Wenn ihr diese Telefonnummer anruft, dann erwartet euch dort meine Stimme, die euch dazu instruiert, nach dem Piepton ein Grußwort zu hinterlassen. Tagesordnungspunkt Nummer 2. Nach wie vor läuft die Deadline für einen Call for Papers von Arno, Görgen und mir. Wir geben gemeinsam ein Sammelband heraus zur Repräsentation von Krankheiten und den Institutionen des Gesundheitswesens in digitalen Spielen. Der Sammelband wird interdisziplinär sein. Ihr habt also die Möglichkeit, egal ob ihr nun aus der Medienwissenschaft kommt, aus der Kulturwissenschaft, der Literaturwissenschaft, der Philosophie, der Anthropologie oder der Physik.
Da werden sich bestimmt viele melden, die aus der Physik kommen.
An alle Physiker da draußen. Nein, ihr habt die Möglichkeit, uns Abstracts einzusenden, wenn ihr an diesem Sammelband teilhaben möchtet. Die Deadline läuft noch bis zum 13. Juni. Dein Abstract sollte maximal 500 Wörter umfassen und ihr findet alle weiteren Infos inklusive der E-Mail-Adresse, das ist nämlich die von Arno Görgen, die ich jetzt nicht auswendig weiß, in dem Call for Papers, der auch auf Pixeldiskurs online ist. Das war's soweit zum Housekeeping, denke ich. Mein Mac pustet gerade so laut.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, saugt jemand auf dem Flur? Nein, es ist dein MacBook.
Warum ist der denn so laut? Der pustet hier ein bisschen. Weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht, weil es warm ist.
Wahrscheinlich, ja.
Der schwitzt. Sollen wir direkt einsteigen in das Gespräch über die VR-Lounge oder soll ich jetzt sozusagen in Überleitung zum Thema der Woche mich musikalisch ertüchtigen?
Ach, wieso nicht musikalisch ertüchtigen?
Okay, dann spiele ich jetzt ganz kurz Gitarre und dann werfen wir einen Blick auf die Arcade VR Lounge in Kassel.
Thank you.
Das war eine kleine musikalische Improvisation. Ich finde ein sehr sommerliches Gefühl.
Passend zum Wetter, ja.
Ja, was sich dadurch vermittelt. Wir haben in der letzten Woche, vor zwei Wochen besser gesagt, sind wir nach Kassel gefahren, du und ich, Sophie. Und haben dort eine der, 200, glaube ich, vorhandenen VR-Lounges oder was waren es?
Waren das echt so viele?
Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Arcade oder, nein, Entschuldigung, so viele, wie viele VR-Lounges es überhaupt gibt in Deutschland.
So viele waren es, glaube ich,
weniger.
Nicht. Ja.
Weniger, das wäre schon gut möglich. Also es ist tatsächlich die einzige, die ich jetzt kenne. Es gibt da wohl noch einige mehr. Haben wir besucht.
Genau.
Wie kann man sich das vorstellen, so eine VR-Lounge?
Oh Gott, ja. Also es ist im Prinzip ein großer Raum gewesen, der irgendwie aufgeteilt war in so zwei Abteile mit jeweils drei VR-Stationen so gesehen. Also mit drei VR-Brillen in jedem Raum, also insgesamt sechs. Und dann gab es dann noch so ein, wie hieß es, ein Virtualizer, also so ein Gestell, in dem man sich dann, also so das Laufen simulieren kann, also so, dass man sich nicht in dem Spiel selber dann so mit üblichen Beam-Methoden irgendwie bewegen muss, sondern selber tatsächlich das Laufen übernehmen kann. Und dann gab es im Keller noch so einen ganz großen Raum, 130 Quadratmeter, glaube ich, in dem man sich dann mit so VR-Rucksäcken frei bewegen konnte.
Genau, das ist sozusagen das Schmuckstück der Kasseler Arcade.
Das gibt es auch noch sehr viel seltener, oder sind die Ersten, die das haben, glaube ich.
Er sagte, dass es irgendwie entweder deutschlandweit oder weltweit einzigartig ist, dass man tatsächlich in der Situation dort ist, dass man also einen Rucksack trägt, der die Recheneinheit hat. Und man wollte uns nicht genau verraten, wie das funktioniert, aber man ist sozusagen in der Situation, dass man sich frei im Raum bewegen kann. Ich glaube, mit maximal drei oder vier Spielenden.
Ich glaube, es waren vier, ja.
Und genau. Dann kann man sich sozusagen dort abschießen und die Umgebung ist halt komplett aus virtuellem Gedöns gemacht.
Genau, ja. Ich glaube, es waren, war es die Oculus für unten und oben hatten sie die HTC Vive.
Richtig, genau. Wir können auch gleich nochmal genauer über diese einzelnen Stationen sprechen, denn wir haben natürlich auch die Titel, die dort vorhanden waren, oder eine Auswahl der Titel, die dort vorhanden waren, ausprobiert und uns auch ein bisschen erklären lassen, wie genau was funktioniert. Zunächst aber haben wir natürlich ein Gespräch geführt mit Hüseyin Uzun, der sozusagen die PR und das Marketing übernimmt für die Arcade. Das ist ja im Grunde eigentlich die, und das ist ja auch zu einer Marke, das erzählt er auch gleich im Interview, etablieren von dieser Arcade-Brand.
Und der hat uns auch so ein bisschen betreut, als wir da waren.
Ja, vielen herzlichen Dank dafür schon mal. Hier hören wir jetzt das Interview, das Sophie und ich geführt haben mit Hüseyin Uzun von der Arcade Virtual Reality Lounge in Kassel. Die Arcade Lounge ist ja noch relativ jung. Wie kam es denn zu eurer Gründung?
Also die Idee entstand, glaube ich, die ist schon circa 3 bis 4 Jahre alt. Es ging darum, dass wir selber spielen wollten. Die Technik war ein bisschen teuer, deswegen ist man dann relativ schnell auf die Idee gekommen, so eine Arcade aufzubauen, dass sich selbst natürlich auch diesen kleinen Wunsch zu erfüllen, VR mit VR-Brillen zu spielen oder damit umzugehen und natürlich damit auch das einer größeren Bandbreite an Menschen zur Verfügung zu stellen. Und so entstand die Idee, während wir gearbeitet haben. Natürlich, am Anfang war das so ein bisschen spaßig, ja komm, wir machen mal sowas. Wurde dann aber relativ kurzfristig wurde diese Idee zu einem Bestandteil unseres Lebens, wo wir dann halt aus dem Traum heraus dann wirklich angefangen haben zu planen, zu gucken, was kostet uns das, wie ist das realisierbar und dann ging es dann im Februar 2017 dann los. Da hatten wir dann die Eröffnung mit einem Unterschied von 2 Wochen. Wir wären die ersten in Deutschland gewesen. Leider hat jemand aus Nürnberg 2 Wochen vor uns eröffnet. Das finden wir ein bisschen schade, aber da sieht man, dass die Idee ja wohl, dass es eine gute Idee ist, dass auch andere sich damit beschäftigt haben.
Ihr seid ja zu dritt. Habt ihr euch vorher irgendwie im Arbeitskontext kennengelernt und dann sozusagen dieses Hobby zum Beruf gemacht?
Teils, teils, ja. Also ich und der Darius, also wir sind zu dritt, einmal der Kai, der Darius und ich. Der Darius und ich kennen uns schon, seitdem wir klein sind. Darius und Kai kannten sich dann von der Arbeitsstätte her. Wir waren alle bei Amazon gewesen und so hat sich das dann halt alles entwickelt. Ich bin ein bisschen später dazu gekommen. Das heißt, die größte Planungsgeschichte war schon vorbei. Da hat man jemanden fürs Marketing gesucht. Dann dadurch, dass ich den Darius kannte, haben wir uns dann halt zusammengesetzt, haben ein kleines Konzept entwickelt und relativ schnell war es dann klar, dass wir zu dritt das dann durchziehen möchten.
Und hat jeder von euch so einen eigenen Arbeitsbereich dann, also so Abteilungen, die jeder von euch so gestaltet?
Ja klar, wir sind auf jeden Fall gut strukturiert. Ist natürlich bei so einem kleinen Betrieb ist das natürlich ziemlich schwer, immer einen eigenen Arbeitsbereich zu haben. Das heißt, manchmal schwimmt es so zu einem rüber, manchmal zu dem anderen rüber. Das ist klar, dass die Arbeitsbereiche da so ein bisschen verschwimmen. Aber im Endeffekt ist es so, dass wir wirklich, dass dann einer der Store Manager ist, der kümmert sich nur um den Laden. Dann gibt es jemanden fürs Marketing und Entwicklung. Das ist dann mein Aufgabenbereich. Und dann natürlich Kommunikation und Sales, was der Darius dann macht. Das heißt, wir sind da schon ein bisschen strukturiert.
Und also inzwischen gibt es ja dann auch VR-Systeme, die man einfach für sich zu Hause benutzen kann. Was würdest du denn sagen, ist so der, was könnt ihr bieten, was so ein Heimsystem nicht bieten kann?
Ja, das ist natürlich erstens der Platz. Zu Hause hat man einfach nicht den Platz. Und als zweites, was auch unser Hauptanliegen ist, ist es einfach ein Gruppenerlebnis zu schaffen. Das ist halt schwierig. Nicht jeder hat eine Brille. Meistens sind es in einem Freundeskreis vielleicht ein oder zwei höchstens. Und hier kann halt eine ganze Gruppe hinkommen, bis zu 20 Personen. Das bieten wir an und können dann halt wirklich ein Gruppenerlebnis haben. Und was natürlich bei uns halt auch sehr wichtig ist, dass dadurch, dass wir die Lizenzen schon im Vorfeld kaufen, für die Multiplayer-Games brauchen die Kunden oder die Gäste sich das nicht anzuschaffen und können hierher kommen, können eine gute Zeit verbringen und dann wieder nach Hause gehen.
Ich habe gesehen, ich habe mir so einen Flyer vorhin schon stibitzt bei euch. Ich falte den gerade mal auf, weil hier stand was drauf, was ich interessant fand. Hier steht nämlich drauf, bring Bewegung ins Game, Kino war gestern. Und da habe ich mich gefragt, ob die VR-Arcade, so wie ihr sie ja quasi betreibt, in gewisser Hinsicht eigentlich der Veranstaltungsort beziehungsweise das Kino der Zukunft ist. Wenn man heute ins Kino geht, geht man vielleicht in, nicht dieses Jahr unbedingt, aber vielleicht in 2-3 Jahren ganz standardisiert auch in eine VR-Arcade.
Ja, das ist ja auch das Ziel und wir sehen uns auch als ein neuer Bereich des Entertainments an. Was heutzutage das Kino ist, soll in Zukunft eine VR-Arcade oder VR-Kinos werden oder irgendwelche VR-Systeme bei irgendwelchen Unternehmen, die da sind, um einfach die Leute zu beschäftigen. Und das ist das große Ziel, da versuchen wir hinzuarbeiten. Versuchen da auch Aufklärungsarbeit zu betreiben und das wird tatsächlich dahin gehen. Wir sehen da halt großes Potenzial drin.
Dann kommen wir vielleicht jetzt einmal kurz zu den Angeboten, die ihr so habt. Also vielleicht zwei Beispiele von Stationen oder Angeboten, auf die ihr besonders stolz seid.
Ja, was heißt, wir sind natürlich auf das gesamte Arcade stolz, das ist klar. Ich kann ja mal kurz umschreiben, was wir haben. Wir haben einmal eine VR-Lounge, wobei es sich um Roomscale VR handelt. Da haben wir 6 Stationen und da geht es dann halt tatsächlich darum, dieses Gruppenerlebnis zu schaffen. Dann haben wir einen Virtualizer, das ist ein Laufband. Und natürlich dann unser Herzstück, das ist die 130 Quadratmeter große Halle mit einem Freewalk, die man leider maximal nur mit 3 Personen aus Sicherheitsgründen betreten darf, also 3 spielende aktive User. Und das wäre unser gesamtes Angebot. Und natürlich ist in den Angeboten unterteilt, haben wir dann noch verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, das heißt Spiele oder Erlebnisse. Das ist so das Gesamtangebot, was wir haben. Und wir sind natürlich stolz drauf, als einziges Arcade in Deutschland dieses Two-Feuer-System zu haben, wo man halt diese 130 Quadratmeter Freewalk hat. Das ist so, ja.
Du hast gerade irgendwie was erzählt von einem Laufband. Ich bin ja nicht im Fitnessstudio. Also wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, VR ist Bewegung. Das ist ganz klar. Das ist vom PC hocken war gestern. Und in VR muss man sich bewegen. Das heißt, wenn man VR spielt, man kennt das ja, viele Eltern regen sich immer auf, ihre Kinder sitzen nur vor dem PC und hocken vor dem PC. Und verbinden das dann gleich mit dem Gaming. Aber wir wollen natürlich aufzeigen, dass das Gaming nicht nur sich hinsetzen und zocken ist, sondern dass man sich da auch drin bewegen kann. Und man kann es auch als eine Art Fitnessstudio sehen, weil die meisten Gäste, die hierher kommen, sind wirklich verschwitzt. Und wir hören eigentlich bei jedem zweiten Kunden das oder bei jedem zweiten Gast, dass er sagt, ich hätte nie gedacht, dass das so anstrengend sein kann. Und das ist ja auch was Gutes, weil wer rastet, der rostet. Das heißt, da wo man sich bewegt, ist auch Spannung, Spiel, Spaß dabei, ne?
Und du hast erzählt, es gibt diese Arena, diese Halle, in der man sozusagen sich frei bewegen kann. Wir haben uns das ja gerade schon mal ganz kurz angeschaut. Kannst du uns ein bisschen was dazu erklären, wie das funktioniert? Wie kann man sich das vorstellen?
Natürlich die genaue Funktionsweise möchten wir hier nicht darlegen, was jetzt auch vom Hersteller aus nicht gewünscht ist wahrscheinlich. Aber es ist halt so, dass es viele, viele, viele Kameras in diesem Tracking-Kameras in dieser Arena gibt, die halt die Bewegung von allen Seiten erfassen. Und das ist halt im Gegensatz zu den HTC Vive-Systemen ist das natürlich ein bisschen anders, weil da kann man nur einen bestimmten Bereich tracken. Wir könnten halt mit diesem TrueVR-System über 1000 Quadratmeter tracken oder sogar noch mehr, wenn man das halt ein bisschen geschickt anstellt. Oh, ja.
Und dann läuft man, wenn ich das richtig verstehe, man hat sozusagen eine Art PC im Rucksack dabei und trägt den mit sich.
Richtig. Man hat einen Rucksack-PC mit einer Brille dran. Das ist dann halt über ein Netzwerk zusammen angeschlossen und kann sich dann frei, wirklich tatsächlich frei auf dieser großen Fläche bewegen.
Was macht man dann in einem solchen Spiel dort?
Es kommt natürlich immer auf die Anwendung an. Im Moment haben wir Plasma Blade. Das ist eine Art Star Wars-ähnliches Universum, wo man mit Laserschwertern eine Mission erfüllen muss. Was genau, möchte ich auch nicht verraten, weil dann wäre die Spannung für die meisten weg natürlich. Aber der große Faktor dabei ist, dass man sich wirklich frei bewegen kann, ohne an irgendwelchen Kabeln dran zu sein. Und das ist dann halt schön einmalig, so dass man dann halt wirklich nach 2 Minuten vergisst, dass man in einer virtuellen Welt ist, sondern komplett in diese Welt eintaucht, komplette Immersion hat.
Mit diesem Eintauchen geht ja oftmals, zumindest bei vielen Leuten, auch eine Form der Motion Sickness einher. Habt ihr hier irgendwie so Brecheimer im Zweifelsfall? Oder wie sind deine Erfahrungen bzw. eure Erfahrungen mit Motion Sickness sowohl bei euch als auch bei euren Gästen und Kunden?
Ja gut, Brecheimer, das wär nicht so prickelnd, würde riechen. Aber nee, Motion Sickness ist bei uns nicht so ein Thema, weil wir erstens auf die Anwendungen achten und natürlich die Qualität der Technik ist auch entscheidend. Motion Sickness entsteht ja meistens, wenn dem Gehirn suggeriert wird, es gibt eine Bewegung und der Körper erfasst aber keine Bewegung. Und es ist ja eine Art Sehkrankheit. Ist bei uns eigentlich nicht der Fall. Das heißt, wir sortieren die Anwendungen oder die Spiele im Vorfeld schon aus, die halt sowas auslösen können. Und da ist es halt ganz wichtig, würde ich auch jedem Arcade-Betreiber empfehlen, sowas außen vor zu lassen. Sowas wie Rennstühle zum Beispiel. Ist eine coole Sache für zu Hause, aber in einem Arcade hat es unserer Meinung nach nichts verloren. Das ist ganz wichtig, weil Motion Sickness darf nicht sein.
Ich hatte jetzt tatsächlich auch die Situation, wir haben ja schon ein paar Sachen auch gespielt, dass ich überraschenderweise wenig Probleme damit hatte. Wohingegen, wenn ich jetzt dann meine Erfahrungen mit der PlayStation VR denke, die ich dann zu Hause beispielsweise mache, es für mich eher noch einen drastischeren Effekt hat, weil ich dort vor allem auch sitze. Wohingegen bei der Vive benutzt man dann zwar auch eine Teleportationstechnik mitunter, ist aber immerhin in einem kleinen Raum auch beweglich.
Ja, klar, das hat dann bei der PSVR auch was mit der Framerate, glaube ich, zu tun. Das ist auch, glaube ich, ziemlich entscheidend. Deshalb hatte ich ja vorhin schon gesagt, die Technik ist entscheidend. Das heißt, man muss eine gute Technik haben. HTC Vive ist zum Beispiel perfekt oder Oculus ist auch, sind auch sehr, sehr gute Brillen. Und wenn man das hat und dann auch auf die Auswahl der richtigen Anwendungen achtet, dann hat man wenig Motion Sickness bis gar keine Motion Sickness. Und diese ganzen Anwendungen, wo man jetzt zum Beispiel diesen Rollercoaster, falls ihr das kennt, da ist es natürlich klar, man sitzt und fährt mit einer Heidengeschwindigkeit irgendwo runter und es geht Berg und Tal, dass man da Motion Sickness von kriegt, ist klar.
Und das hattest du gerade eben ganz kurz schon mal angedeutet. Was habt ihr so für eine Zielgruppe? Also was kommen hier so für Leute überhaupt hin?
Ja, das ist natürlich eine ganz fiese Frage. Wir hatten ja eingangs eigentlich mit vielen Gamern gerechnet, also wirklich Leute, die Bezug zum Spielen haben. Es hat sich dann aber genau das Gegenteil herausgestellt. Das heißt, wir haben hier viele Familien, Junggesellenabschiede, Firmen-Events, Eltern kommen mit Kindern hier hin, um eine gute Zeit zu haben. Und natürlich auch Gamer, die kommen auch, aber die sind, wenn man das jetzt prozentual sieht, wirklich in der Unterzahl. Das ist dann wirklich sehr, sehr wenig. Also meistens kommen hier wirklich Familien hin. Das ist so. Und die Altersgruppe, was wir auch damals irgendwie sehr, sehr, sehr falsch eingeschätzt haben. Wir dachten, es kommen jüngere Leute. Aber es geht wirklich los ab 25 bis 45. Das ist so unsere Hauptzielgruppe. Die kommen und spielen und haben Spaß. Und vielleicht eine kleine Anekdote. Letztens kamen aus dem Bankviertel, hier um die Ecke ist ein Bankviertel, vier Banker an, wirklich mit Montur, mit Schlips, mit Krawatte, mit Aktentasche. Die haben ihre Aktentasche zur Seite gelegt, eine Brille angezogen und dann lagen sie teilweise auf dem Boden, haben rumgeschrien und ja, schneller, schneller. Und das war wieder auch für uns ein Beweis, dass man die Zielgruppe wirklich erst dann bestimmen sollte, wenn man mehr über den Markt weiß. Und das wussten wir ja nicht damals, weil es ja gar keinen Markt dafür gab.
Und ihr habt ja auch Angebote für Gruppen bei euch auf der Website. Wie groß sind so Gruppen, die hier hinkommen insgesamt?
Ja, also maximal 20 sagen wir, wobei wir auch schon 25er Gruppen hatten. Und dadurch, dass wir weniger Stationen haben als die aktive Spieler, machen wir es generell so, dass wir zum Beispiel Turniere anbieten. Wir haben Tower Tag, Virtuelles Laser Tag, auch übrigens eine deutsche Entwicklung aus Hamburg von den VR Nerds. Jedem Arcade-Besitzer zu empfehlen. Ist ein bisschen teuer in der Anschaffung, aber wirklich, wirklich sehr zu empfehlen. Da machen wir halt Turniere, sodass die Leute sich auch abwechseln können. Wie ihr beide das auch gemerkt habt, es ist ein bisschen anstrengender. Ja? Das strengt einen an und da kommen dann die Pausen von 5 bis 8 Minuten oder 10 Minuten einem dann eigentlich, tun dann den Spielern ganz gut. Vor allem bei großen Gruppen, bei älteren Gruppen. Nicht jeder hat dieselbe Fitness, da muss man sich auch mit befassen. Das ist ganz klar.
Kommen die Leute denn in der Regel einmal her, wie man beispielsweise jetzt in so einen Themenpark geht, dann kommt man vielleicht ein paar Jahre später nochmal? Oder seid ihr auch interessant für Leute, die jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ach, weiß ich nicht, ich komme jetzt vielleicht mal, also so einmal im Monat mal vorbei, ist das dann interessant für mich?
Ja, auf jeden Fall. Also die Leute kommen hier wirklich öfters hierher. Wir haben auch Stammkunden, die wir dann auch persönlich kennen. Da geht es dann so, hey, wie geht's, alles klar, und unterhält man sich kurz. Die kommen schon öfters. Es kommt natürlich drauf an, auf die Philosophie des Betriebes, des Unternehmens. Was möchte man den Leuten anbieten? Wir versuchen halt auch ein bisschen die Leute zu entertainen. Das heißt, dass wir dann auch neue Sachen anbieten und neue Spiele scouten. Und sobald wir das dann auf unserer Facebook-Seite bekannt geben, kommen dann natürlich auch die Leute. Und was ich natürlich auch noch sagen kann, was bei VR ein bisschen fehlt, sind die wirklichen Spiele. Arizona Sunshine zum Beispiel ist so eins. Da gibt es eine Kampagne, den man zu zweit im Koop spielen kann mit einer Laufzeit von 11 Stunden. Das heißt, wir haben hier Kunden, die dann wirklich über Monate hinweg kommen und können sich dann ihre Checkpoints merken und können dann halt dieses Spiel dann wirklich durchzocken. Das gibt es leider noch nicht so viel. Aber wenn es das gibt, dann wird es auch gut angenommen.
Das heißt also, ihr behaltet dann im Zweifelsfall auch Speicherstände, beziehungsweise man kann in die Kampagne dann zurückspringen, weil man eine Kapitelmarkauswahl hat.
Richtig, genau. Das wird dann über Checkpoints dann gemacht. Die Gäste merken sich dann den Checkpoint, wo sie gerade waren. Oder sagen, wir waren da und da. Und dann wissen wir schon, okay, ihr müsst ab diesem Checkpoint dann loslegen. Das ist klar. Und natürlich Tower Tag, wie gesagt, dieses virtuelle Laser Tag, dadurch, dass es einen kompetitiven Faktor hat, dass die Leute halt gegeneinander spielen, ist es klar, dass sie dann auch öfters kommen, weil einmal verliert die eine Gruppe, ja, dann ziehen sie sich ein bisschen gegenseitig auf und kommen dann halt wieder hierher und spielen dann halt nochmal eine Runde oder tauschen die Teams und da kommen die Leute halt wieder, worüber wir uns auch sehr freuen.
Mir ist auch aufgefallen, dass ihr den Raum ja auch so aufgebaut habt, dass er als Lounge wirklich funktioniert, dass er gewissermaßen auch zum Verweilen einlädt und nicht so wie in einem Themenpark. Ist es ja, wenn es Phantasialand oder Fort Fun oder was auch immer denkt, da ist es ja dann der Fall, dass man geht in die Attraktion rein, kommt auf der anderen Seite wieder raus und dann geht's weiter. Und hier ist es ja eher so, dass hier Couches sich befinden und man sich unterhält, ja.
Ja, richtig, da legen wir halt großen Wert darauf. Das gehört ja auch zu einem Erlebnis dazu, dass man nicht nur das Spiel spielen kann und dann wieder raus muss, sondern dass man sich auch danach austauschen kann. Und wenn Eltern kommen, die Eltern möchten nicht spielen, dann brauchen sie auch irgendwo einen schönen Ort zum Sitzen. Können sie ein Käffchen trinken, können sich ein Kaltgetränk nehmen oder einen kleinen Snack und können dann ihren Kindern beim Spielen zugucken. Das ist halt für uns sehr wichtig gewesen, dass das Ambiente, dass es ein schönes Ambiente ist. Deshalb, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wir haben auch Kunst von einem guten Freund von mir, Olli Gore heißt er, Rackstar. Nennt er sich als Künstler, der macht halt Bilder. Und da haben wir gesagt, wir hängen auch moderne Kunst dahin. Einfach so, dass es halt einfach, soll halt einladend wirken. Soll halt wirklich schön sein.
Was kostet denn so ein Besuch bei euch?
Ja, kommt drauf an, was man möchte, ne? Das kommt ganz auf die Anwendung drauf an. Also ich sag mal so, wir bieten auch halbe Stunde Preise an. Das würde dann 12 Euro kosten für eine halbe Stunde pro Person. Das wäre dann oben in der Lounge, wobei wir halt immer wirklich eine Stunde empfehlen, weil es dauert ein bisschen, bis man in den Spielen ist. Wir sind aber, kann man natürlich auf unserer Seite, um ein bisschen Werbung zu machen, www.akade-lounge.de, kann man sich über die Preise informieren. Wir sind aber von unserer Preisgestaltung her sehr, sehr, sehr fair gegenüber den anderen Arcades in Deutschland. Also wir sind dann, glaube ich, eigentlich, obwohl wir so ein gutes Angebot haben, die günstigsten.
Ich kann also auch einfach, wenn ich jetzt keinerlei Erfahrung habe, ich habe das noch nie gemacht, und dann würdest du mir wahrscheinlich empfehlen, dann Stefan, buch doch mal eine Stunde in der Lounge und ich zeige dir dann ein paar interessante Spiele.
Richtig, wir begleiten die Leute auch. Das ist auch ein ganz entscheidender Faktor bei unserem Konzept. Das heißt, wir lassen die Leute nicht allein mit dem Spiel oder mit der Anwendung, sondern wir sind halt bei denen, beraten die, was sie sich vorstellen. Nicht jeder mag einen Zombie-Shooter. Dann gibt es andere, die mögen halt keine Erlebnisse, wie zum Beispiel dieses Everest VR. Und da sind wir dann halt dabei, besprechen das Ganze, beraten die Leute dann und eine Stunde empfehle ich einfach aus dem Grunde, weil die Zeit vergeht wie im Flug. Das heißt, eine halbe Stunde ist wie nichts und man braucht halt so ein bisschen, eine Viertelstunde braucht man schon, bis man drin ist und dann wäre ja schon die Hälfte von dem Spiel Spaß weg. Deswegen würde ich persönlich immer eine Stunde empfehlen, das ist ganz gut. Wenn man dann später weiß, was man möchte, man kennt sich ein bisschen mit VR aus, möchte man eine halbe Stunde schnell zocken, ist das kein Thema.
Gibt es dann auch, also kann man das auch länger als eine Stunde machen oder ist das so die Zeit, die ihr so empfiehlt, weil das ja eben auch anstrengend ist?
Wie gesagt, kommt immer auf die Fitness der Leute drauf an. Also 2,5 Stunden gehen locker. Bei manchen ist eine Stunde zu viel, bei anderen ist 2,5 Stunden genau richtig. Und bei Kunden, die wirklich mal 3 Stunden gebucht haben, also ab 3 Stunden merkt man es, wenn die keine Pausen haben, dass es schon ein bisschen anstrengender ist. So. Dass da baut man dann ab, da lässt die Konzentration dann nach, ist ganz klar. Aber wie gesagt, zwischen einer Stunde und 2,5 Stunden. Und natürlich, wenn wir Events haben, dann buchen die Firmen manchmal auch 4 Stunden oder die Junggesellenabschiede. Das geht natürlich auch, aber da bauen wir Pausen ein. Das ist dann einfach so, dass man sie ein bisschen regenerieren kann. Flüssigkeit zu sich nehmen kann, was auch viele vergessen.
Und was sind so eure Ziele für die Zukunft? Also wollt ihr das hier irgendwie ausbauen oder sowas in der Richtung?
Ja, die Weltherrschaft, ganz klar. klar, als Unternehmen möchte man natürlich immer expandieren. Wir bieten ein Franchise-System an. Wir möchten halt, dass das Arcade als Marke sich etabliert. Wir würden gerne Marktführer in diesem Segment werden. Was dann später daraus wird, das sieht man. Aber wir möchten uns schon halt weiterentwickeln und möchten dieses Angebot jedem in Deutschland zur Verfügung stellen. Und dann auch noch natürlich, was wir auch nebenbei noch machen, ist bis die 3D-Modellierung für den Immobiliensektor. Das bauen wir natürlich auch Schritt für Schritt aus, weil da sehen wir auch ein großes Potenzial drin, dass das dann später vielleicht sogar Standard wird. Das heißt, wenn man zum Immobilienmakler geht und möchte sich mehrere Häuser anschauen, war das ja früher so, dass das sich über Monate hinweg gezogen hat über Wochen. Und so könnte man das halt auf einen Termin von 2 Stunden wirklich minimieren. Man könnte eine Vorauswahl treffen, wüsste ganz genau, okay, so sehen die Räumlichkeiten aus. Die 2 Häuser von den 10 möchte ich besuchen. So, das wäre so unser Ziel für die Zukunft.
Wie sähe das denn dann aus? Würdet ihr dann auch diese Modellierung selber anfertigen von den Häusern?
Ja klar, das machen wir ja zurzeit. Also das ist so ein, was wir jetzt nicht so öffentlich auf unserer Internetseite haben, aber das bieten wir auch an. Das heißt, die 3D-Modellierung und die Einbindung in, durch Unity in VR. Das wird im Moment gemacht. Wir haben auch so einen kleinen Prototypen, ISS, kann ich ja vielleicht schon mal sagen, ISS, Immobilien Service System, das dann Immobilienmakler, Banken oder alle, die sich mit Immobilien beschäftigen, halt über diese Software dann mehrere Immobilien einbinden können, um das ihren Kunden dann zur Verfügung zu stellen, um sie dann damit um ihnen dann halt die Immobilien zu zeigen. So, das ist alles geplant und auch schon in Arbeit.
Wenn ich gerade richtig zugehört habe, war die Rede von Franchise, einem möglichen Franchise. Du hast vorhin schon erzählt, euch gibt es auch schon ein zweites Mal tatsächlich. Und was ist jetzt, wenn ich jetzt dieses Interview höre und ich denke mir, Virtual Reality ist eigentlich so ein, also da kann ich super viel mit anfangen, das ist genau mein Ding. Und ich würde auch liebend gerne so eine Arcade tatsächlich einfach mal eröffnen. Wie würde das funktionieren?
Ja, also wenn man das natürlich über uns dann machen wollte mit unserem Lizenzsystem, dann würde man sich einfach zusammensetzen, gucken, was derjenige machen möchte, was er erschaffen möchte. Wichtig ist uns auch halt die menschliche Seite. Das heißt, wir müssen uns auch mit unseren Partner, weil es ist für uns eine Partnerschaft mehr als ein Franchise-System, müssen wir uns auch gut verstehen. Wir müssen halt die gleiche Philosophie teilen. Dann würde man sich halt zusammensetzen, würde das besprechen, inwieweit das Sinn macht, dass man zusammenarbeitet. Und dann würden wir dann halt natürlich unsere Handouts ausgeben, die ganzen Informationen zu dem Franchise-System, sodass man dann halt wirklich einen guten Überblick darüber hat, was man bekommt.
Das war Hüseyin Uzun von der Arcade Virtual Reality Lounge in Kassel. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Jetzt, Sophie, waren wir natürlich auch dann dort und haben uns an den Spielestationen gütlich getan.
Richtig.
Zuallererst haben wir ein Zombie-Spiel gespielt, so eine Art Zombie-Adventure-Shooter im Koop namens Arizona Sunrise.
Genau, ja.
Möchtest du ein bisschen was über deine Erfahrungen berichten?
Ja, ach, es ist jetzt auch schon wieder 2 Wochen her. Ich muss mich mal kurz wieder in diesen Tag hineinversetzen. Also es war irgendwie, am Anfang war es noch ein bisschen seltsam. Ich hatte halt noch nie die Vive auf tatsächlich, also es war mit der Vive. Und ich hatte auch noch nie diese Controller in der Hand. Deswegen habe ich mich auch erstmal ein bisschen unsicher damit gefühlt. Und dann ist man ja auch direkt in diesem virtuellen Raum und muss sich irgendwie orientieren, muss sich daran gewöhnen, dass man nicht laufen darf oder nur in diesem Bereich dieser Teppiche sein darf, die ja von der Kamera irgendwie getrackt werden, die über einem ist. Von den 2 waren es ja, glaube ich. Und es waren so viele Eindrücke, dass ich mich damit irgendwie erstmal sehr, sehr schwer getan habe.
Man kann sich das ja so vorstellen, dass da diese 3 quadratische Teppiche auf dem Boden lagen und die haben das, wie du schon sagtest, das Bewegungsspektrum oder den Spielraum sozusagen abgesteckt, in dem man sich frei bewegen konnte. Die Vive, die man selbst auf hatte, war mit einem Kabel, das von der Decke kommt, genau, befestigt, sodass man sich nicht so sehr im Kabel verheddert, wobei man sich auch nicht so viel natürlich drehen darf, klar.
Wobei, also das ging eigentlich. Ich glaube, man hätte sich damit so viel drehen können, wie man will. Also klar, ist begrenzt so, aber es hat jetzt nicht irgendwie, man musste nicht darauf achten. Denn das ist so die Erfahrung, die ich sonst mit so VR-System hatte, dass das Kabel einfach immer im Weg ist.
Ja, das ist sehr schwer, das Kabel so zu platzieren, dass es nicht stört.
Ja.
Und es hat aber tatsächlich auch, ich muss auch sagen, ich hatte das jetzt einfach so implizit angenommen, dass es so ist. Ich hatte aber auch keine Probleme damit. Und entsprechend der Vive-Technologie hat man dann natürlich diesen Controller mit diesem runden Touchpad und dem Trigger,
genau,
der im Raum getrackt wird. Und Sophie und ich, wir beide standen dann auf 2 nebeneinander liegenden Teppichen sozusagen. Und es war dann eben innerhalb dieses quadratischen Spielraumes möglich, sich frei zu bewegen. Nur wenn man sozusagen sich wirklich im Raum, virtuellen Raum dann bewegen wollte, durch diese Landschaft laufen wollte, in der wir uns befanden, die recht linear angelegt war, war es dann so, dass man eine Teleportationsmechanik benutzt hat. Man,
genau,
hält einen Button auf dem Controller gedrückt, zielt in die Richtung, in die man gehen möchte und dann ist dann so ein Marker auf dem Boden. Und wenn man loslässt, dann zack, bewegt sich der Avatar dorthin.
Genau, also ich glaube, die Teppiche waren so, was würdest du sagen, 2 Quadratmeter maximal groß, also mehr nicht.
Ja, ja.
Eventuell sogar noch ein bisschen kleiner. Und genau deswegen musste man eigentlich sehr auf diese Teleportationstechnik zurückgreifen. Was allerdings auch teilweise sehr lustig war, denn im Spiel hat man dann natürlich die jeweilige andere Spielfigur gesehen. Also ich konnte Stefan dann immer sehen. Und es sah immer sehr ulkig aus, wenn sich diese Figur dann plötzlich dorthin bewegt hat, weil sie ist nicht gelaufen oder so, sondern so eine Art aus Gleiten und also so ein sehr, sehr schnelles Gleiten. Fast wie so ein Glitch.
Also die Umwelt selbst, die grafische Leistung selbst fand ich ziemlich gut, sie war sehr gelungen, aber die Spielfiguren selbst waren, das lag aber auch mitunter daran, hat Hüseyin uns ja auch erklärt, dass die Größe der Figuren eigentlich eingestellt und kalibriert werden muss, das hatten wir aber nicht gemacht. Und deshalb hatten die auch eine etwas seltsame Körperhaltung, die Avatare.
Ja, also Stefans Avatar stand eigentlich immer mit X-Beinen in der Gegend rum.
Dein Avatar sah ein bisschen aus wie ein Huhn meistens. So,
gut. Und dann, also das ist ja generell so im VR, dass die, dass dann die nur ganz bestimmte Dinge getrackt werden und sich die restlichen Gliedmaßen, glaube ich, einfach irgendwie anpassen an die Dinge, die dann wirklich getrackt werden, sodass es häufig sehr verrückt aussieht. Also gerade, wenn man seine Hände so ein bisschen schräg hält und dann machen die Arme irgendwas Verrücktes oder irgendwie sowas in der Richtung.
Das ist schwer umzusetzen, aber es hat natürlich auch, also es sieht dann ein bisschen unfreiwillig komisch aus, hat aber natürlich auch einige interessante Aspekte, die es mit sich bringt. Man kann zum Beispiel natürlich die andere Spielfigur immer sehen. Man kann dieses Spiel, glaube ich, mit maximal 4 Personen zugleich spielen. Ne?
Ich glaube, also da waren ja nur 3 Teppiche. Also von daher würde ich ausgehen, dass man es nur zu dritt spielen kann.
Und dann ist man auch in der Situation, was zum Beispiel für mich, das ist dann schon so ein kleines kleines Erweckungserlebnis, wenn man dann, Sophie und ich, wir hatten die Situation, wir sind dann da ein bisschen nur langgelaufen, war erstmal so eine bergige Landschaft und kamen dann an einen Tisch, auf dem diverse Sachen sich befanden und da konnte man dann einfach auch eine Dose, mal so eine Büchse einfach mal greifen, in die Hand nehmen und musste sich dann quasi danach bücken oder sozusagen dahin strecken und dann hat der Controller an den Seiten Buttons, die sozusagen zusammengedrückt werden können, das ist dann die Griffmechanik. Und dann konnten Sophie und ich uns beispielsweise auch einfach eine Dose so hin und her zuwerfen.
Ja, das war richtig cool. Also ich habe irgendwie erst angefangen, Stefan einfach mit Dosen abzuwerfen.
Ja, das ist typisches Verhalten, ja.
Während er versucht hat, im Spiel weiterzukommen, weil ich so, hey, hier, guck mal, Stefan.
Klonk. So.
Nein, sie sind ja direkt durch dich durchgefallen immer. Und dann irgendwann so, ja, jetzt hier, fang mal. Ne? Und dann hat das so wirklich ganz gut funktioniert. Das war, fand ich auch, also das war wirklich sehr, fand ich total verrückt, dass das so in Echtzeit dann auch funktioniert irgendwie.
Ja, das ist tatsächlich eine wahnsinnig spannende Erfahrung, die man so schlecht nachvollziehen kann, wenn man das noch nicht gemacht hat. Das ist ähnlich wie diese Erfahrung, wenn man das erste Mal ein Multiplayer-Spiel spielt und dann tatsächlich eine andere Person irgendwie sieht oder den Avatar einer anderen Person. So ähnlich hat es sich für mich angefühlt.
Ja, das ist tatsächlich gut vergleichbar, ja.
Und dann waren wir in der Situation, dass wir so eine Straße entlang gegangen sind und uns die ersten Zombies begegneten. Es ist dann so, dass man natürlich auf die Zombies schießen muss. Wenig Munition ist zur Verfügung, man muss also auch immer die Umgebung gründlich durchsuchen. Und die Schießmechanik ist auch erstmal etwas ungewohnt, weil so wie es in VR oftmals ja ist, das ist ja auch in anderen Spielen, Farpoint beispielsweise von Sony ist es auch so, muss natürlich manuell gezielt werden. Ja, also wirklich mit Kimme und Korn. Und das ist was erstmal ungewohnt ist.
Es hat auch, also für mich hat es nicht so gut funktioniert, weil es natürlich dann auch, also ich hatte das Gefühl, es war nicht immer wirklich akkurat oder man hatte nicht wirklich einen Indikator dafür, ob man jetzt richtig, also wirklich genau richtig zielt. Und man hat auch dann nie gesehen, ob man jetzt wirklich, wo man genau getroffen hat. Also dafür ist es dann, ist die Grafik dann doch ein bisschen zu schwammig gewesen, was aber, glaube ich, einfach generell ein Problem von VR-Systemen noch ist, dass die halt nicht so krass hochauflösend ist, wie man es jetzt vielleicht von einem Bildschirm gewohnt ist. Und was mein größtes Problem damit war, also was aber mit der Hardware zu tun hatte, war, dass meine Hände für die Controller einfach zu klein waren. Also ich habe jetzt keine winzigen Mini-Baby-Hände.
Du bist
aber
nicht Donald Trump,
genau,
meinst du?
Das kam mir gerade auch in den Kopf. Aber ich habe relativ kurze Finger und kleine Handflächen, sodass das für mich eine Anspannung war. Also immer, ich musste immer wirklich fest meine Hände um den Controller schließen, damit ich ihn halten konnte. Und das Greifen wurde dadurch halt mit der Zeit auch sehr, sehr anstrengend. Das war für mich so Das war so ein kleines Problem, das ich hatte.
Die sind wahrscheinlich auf eine gewisse Größe genormt, die Controller. Und also für mich war es überhaupt kein Problem, weil meine Hände sind dafür genau richtig geformt quasi. Aber ja, also das Ziel mit Kim und Korn in VR ist etwas, das es funktioniert halt einfach sehr anders als in. Normalerweise ist es ja so in einem Shooter. Man hält irgendwie einen Trigger gedrückt und dann wird die Waffe automatisch angelegt und man ist sozusagen in der Kim und Korn Perspektive. Da ist es dann so, dass man die beiden äußeren Punkte mit dem Punkt in der Mitte irgendwie manuell übereinbringen muss. Und das ist ein sehr authentisches Gefühl aber.
Also ich glaube, das große Problem ist, dass man halt nicht wirklich ein Fadenkreuz hatte. Ne? Also es war ja einfach, man musste über die Waffe schauen und hoffen, dass es ungefähr stimmt. Ich habe mich halt auch wirklich dabei ertappt, wie ich dann ein Auge zusammengekniffen habe. Ja. Was halt aber nicht unbedingt hilft, weil so
ich dachte, das muss man machen.
Ja.
Ich hab das gemacht, ja.
Den Eindruck, dass ich eher noch schlechter ziele. Also wirklich, weil dann ja weil VR ja darauf ausgelegt ist, dass du es mit zwei Augen siehst, oder? Das funktioniert auch nicht nur mit einem Auge richtig gut, oder?
Nee, du musst schon ein Auge zumachen. Also du musst es eigentlich behandeln wie eine richtige Waffe.
Okay.
Weil wenn du es mit zwei Augen machst, dann hast du ja sozusagen nicht den exakt linearen Blick auf Kim und Korn. So ähnlich wie du am Schießstand beispielsweise schießen würdest.
Also für mich hat es noch schlechter funktioniert, wenn ich das Auge zugekniffen habe.
Okay, ich habe das immer so gemacht.
Ich habe einfach irgendwann einfach nur so.
Peng, peng, peng.
Vielleicht hatte ich deswegen auch chronischen Munitionsmangel. Aber wer weiß das schon.
Ja, das muss man aber auch ein bisschen rausfinden, glaube ich.
Genau, ja.
Aber es war, wir haben auch wirklich nur die erste halbe Stunde von diesem Spiel gespielt. Es geht ja noch deutlich weiter, man kann es auch durchspielen. Und es hat durchaus Freude gemacht und auch neue Waffen aufsammeln, kleine Rätselchen lösen. Also das war schon unterhaltsam.
Was ich auch am witzigsten fand, war einfach, wir sind dann in so eine Art Saloon gekommen, kurz bevor wir dann auch aufgehört haben. Und dort konnte man dann halt auch Schubladen untersuchen. Und normalerweise, also das war so eine ganz haptische Erfahrung, weil man wirklich jedes einzelne Fach öffnen musste, also wirklich jedes einzelne Fach greifen musste, aufziehen musste, reingucken und am besten wieder zu, weil dann sonst hätte man in die Schublade darunter nicht mehr schauen können. Und es war halt eine ungewöhnlich langwierige Aktion, weil wenn man das normal spielt, ist das ja super schnell. Drückst halt einmal X oder Viereck oder so und dann öffnet sich das und dann schließt es sich wieder, wenn du fertig bist. So. Aber sowas halt wirklich so, okay, ich ziehe es jetzt auf und jetzt ziehe es wieder zu und oh, jetzt ist es nicht richtig zu, jetzt muss ich nochmal nachschieben und so. Also es so irgendwie ungewohnt lang, aber auch deswegen irgendwie eine witzige Erfahrung.
Ja, es führt auch dazu, dass man es dann anders spielt. Einfach weil man nicht so in den Raum rushen kann und sagen kann, jetzt hier loot all oder sowas. Ja. Sondern weil man muss ja nicht nur die Schubladen öffnen, sondern muss dann auch, wenn da ein Gegenstand ist, den man mitnehmen will, muss man reingreifen. Dann muss man den Gegenstand irgendwie vielleicht noch an sein Holster führen, um ihn dann wegzustecken. Und das finde ich also, es ist in der Form oder in den technischen Aspekten, die es diesbezüglich vorgibt, ausgesprochen spannend, weil es eine andere spielerische Dynamik mit sich bringt. Und da ich eine Person bin, die sowieso sehr langsam spielt und alles erkundet, ist es für mich toll. Weil das intensiviert den Fokus auf die Erkundung. Wir haben auch auf der Straße irgendwie gleich 50 Autos durchsucht.
Ja, also auf jeden Fall jedes Auto, ne? Also wir haben jedes Auto uns angeschaut, ja. Also was mich immer noch so ein bisschen irritiert an solchen Spielen, ist halt diese Tatsache, dass man sich tatsächlich teleportieren muss. Für mich ist das sehr, sehr, also ich finde, das ist eine umständliche Mechanik. Manchmal denke ich, würde es nicht vielleicht tatsächlich besser funktionieren, wenn man einen Controller hätte, mit dem man sich navigieren kann, wie im Normalen. Das würde wahrscheinlich die Motion Sickness ein bisschen erhöhen oder signifikant erhöhen, vermutlich auch. Aber ich finde das immer sehr unangenehm, weil dann, weißt du, dann möchte man sich eigentlich nur drei Schritte oder so bewegen und dann dauert das mit dem Teleportieren auch eigentlich gar nicht so lange, aber man hat das Gefühl, dass es lange dauert, weil man könnte ja auch einfach gerade drei Schritte gehen, aber man ist halt auf diese zwei Quadratmeter beschränkt, auf denen man sich nur bewegen darf.
Ja, diese Möglichkeit besteht vor allem ja dann mit PlayStation VR, weil da hat man ja einen Navigationscontroller, den man verwenden kann mit den Move-Controllern. Der wird eigentlich, glaube ich, nicht so häufig eingesetzt und mitunter ist auch ein Grund dafür, dass es tatsächlich, also sagen wir es mal so, die Mechaniken, die man bei der PlayStation dann oftmals hat, die es jetzt in der VR-Lounge nicht gab, ist, dass man sozusagen mit dem normalen Controller dann rumläuft und mit dem rechten Stick, der eigentlich für die Kamerasteuerung zuständig ist, man sozusagen so, ich sag mal so 30-Grad-Sprünge in der Perspektive machen kann. Das ist, glaube ich, wenn man eine PS4 Pro hat und die Framerate einigermaßen stabil ist, ist das halbwegs praktikabel, aber auch etwas desorientierend, mit, gerade wenn man sich dann häufiger hin und her dreht und dann halt ständig diese Perspektivensprünge hat, kann das schon sehr anstrengend sein. Wir hatten aber stattdessen eine andere Möglichkeit in der VR-Lounge in Kassel der Fortbewegung, nämlich den sogenannten Virtualizer.
Genau, ja.
Ich habe mich dann da reinschnallen lassen in diese, in diesen Apparat, der so ein bisschen ist wie so ein, wie so eine, also das fühlt sich so ein bisschen an wie ein Laufstall für Babys. Man hat also ein Gestänge, das kann man dann so, das kann man dann nach unten schieben und dann steigt man da so rein, zieht es wieder hoch und wird dann darin gehalten, ja, ähnlich wie halt ein Baby.
Ja.
Und der Boden, auf dem man steht, man braucht auch so spezielle Überziehschuhe, die man dann anzieht, die so ein bisschen glatt sind, die haben eine glatte Oberfläche, denn der Boden selbst ist auch sehr rutschig. Und das muss er auch sein, denn beim Virtualizer, den wir jetzt da ausprobiert haben, war das so, dass der Boden sich nicht bewegt, sondern es ist tatsächlich so eine Art, einfach eine Platte, die vermutlich Sensoren hat und man muss dann sich so ein bisschen auf dieses Gestänge, das einen dann ja umgibt, drauflehnen. Uns wurde das erklärt, ähnlich wie als würde man sich auf einen Einkaufswagen lehnen.
Was auch wirklich sehr zutreffend war.
Ja, genau so ist das Gefühl, als würde man so einen Einkaufswagen quasi mit sich schieben und muss dann sozusagen mit den Füßen rutschen auf diesem Pad, auf dem man herumläuft. Und ich habe leider den Namen des Spieles vergessen, aber ich habe so eine Haunted House, Mansion, Geister, Baby, nein, nicht Geister, Geistermädchen, Geschichte gespielt. Mit nur einer Taschenlampe. Das war wahnsinnig gruselig, muss ich sagen. Es war ein ähnliches Gefühl wie das, was man hat in einem Themenpark in einer Geisterbahn.
Wobei, die nehme ich eigentlich selten ernst, solche Achterbahnfahrten oder solche Geisterbahnfahrten, weil die, also weiß ich nicht.
Ich vergleiche das vor allem, weil der Fokus bei diesem Titel, den ich dort gespielt habe, gemäß dem Status der Technologie weniger im Bereich einer wirklichen Erzählung war oder eines psychologischen Horrors, sondern eher im Bereich einer Attraktion. Also man wurde hauptsächlich erschreckt, es gab Jumpscares und die Atmosphäre war natürlich auch doch schon reichlich dicht, aber es war keine große Geschichte. Hat insgesamt vielleicht ungefähr 40 Minuten war ich da drin oder 20 Minuten?
20 eher.
20 Minuten, ich kann es so schlecht einschätzen, weil die Zeit verging so schnell. Aber es belief sich hauptsächlich auf Jumpscares und auf gut gemachte Jumpscares. Ich erinnere mich an einen Moment, in dem relativ am Ende des Spieles ich sozusagen ich ein Zimmer betrat und es wurde auf einmal schlagartig dunkel. Dann öffnete sich hinter mir eine Türe und ich sah an der Wand vor mir sozusagen das einfallende Licht durch die Tür und dann den Schatten des Mädchens an der Wand. Und du wusstest halt genau, es steht direkt hinter dir. Und musst dann aber auch auf diesem Virtualizer dich natürlich manuell umdrehen und hast dann so dieses Gefühl so, nein. Es war schon stark. Also man muss sagen, die haben das echt schön gemacht in der Arcade Lounge. Weil es auch, also man kriegt dann auch einen Kopfhörer auf. Der Kopfhörer ist in der Lautstärke fest eingestellt. Also es gibt nicht von wegen, jetzt mal hier den Ton leise, dann ist das nicht so schlimm, sondern man muss sich dann schon drauf einlassen. Das finde ich auch gut. Wenn man sich gruseln möchte, dann ist das eine perfekte Gelegenheit, um sich da mal so einen kleinen Herzinfarkt auch mal abzuholen.
Ja, ich war da zu feige für. Ich weiß ja, also ich kann ja so schon keine Horrorspiele spielen, weil ich einfach die Atmosphäre immer so erdrückend finde, dass ich nicht in der Lage bin, meine Spielfigur auch nur im Mindesten zu bewegen meistens oder nur sehr, sehr langsam und mit sehr viel, oh nein, was ist passiert, was ist hier unter der Ecke, ich traue mich nicht. Also mit sowas und dann habe ich mir gedacht, bevor ich mich jetzt hier in so eine virtuelle Welt versetzen lasse und einfach wirklich einen Herzinfarkt bekomme, vermutlich von den Jumpscares, weil, also ich habe ja Stefan dabei zugeschaut, wie er das gespielt hat, ich hatte keinen Ton oder so, ich habe mich aber trotzdem bei den Jumpscares erschreckt, also so schreckhaft bin ich, sodass ich auch gemerkt habe, ja, das war auch die richtige Entscheidung für mich, also diese Vorstellung von jemand steht hinter mir, das ist und ich muss mich umdrehen, um mich diesem Grauen zu stellen, das ist für mich als jemand, der als Kind zum Beispiel immer Angst hatte, dass jemand hinter ihm steht, dass jemand hinter mir steht, ohne dass ich das sehen kann, es ist eine unglaublich furchteinflößende Vorstellung.
Super gruselig. Horror und Jumpscares funktionieren in VR einfach sehr gut und sind aber auch Zeugnis dafür, dass wir in dem Stadium sind, in dem es sich, also so ähnlich zum Kino der Attraktion, ne? Und der Virtualizer selbst hat sich für mich etwas schwammiges und ungewohntes Gefühl, weil es sich nicht anfühlt wie normal laufen. Dann wiederum aber auch relativ befreiend, weil man eben nicht in der Situation ist, sich teleportieren zu müssen oder mit irgendeinem Stick rumzufuhrwerken. Hüseyin hatte ja auch im Interview vorhin gesagt, Motion Sickness soll unbedingt vermieden werden. Und das funktioniert in diesem Virtualizer tatsächlich sehr gut, weil man sich eben tatsächlich organisch bewegt.
Genau. Oh Gott. Also ich hatte ja dann auch noch mal ganz kurz die Gelegenheit, das Ding auch auszuprobieren, dann in einer wesentlich
harmloseren
Umgebung. Genau. Und das war dann einfach nur so ein Gebäude, in dem ich mich frei bewegen konnte und einfach mich so ein bisschen umschauen konnte. Da waren dann irgendwie Bildschirme an den Wänden, die habe ich mir dann angeschaut oder irgendwie, weiß ich nicht, all sowas. Und das war auch eine nette Erfahrung, also vor allem ohne den Angstfaktor.
Ja, es ist überhaupt mal eine Sensation, in so einem Virtualizer zu stecken. Allein dafür, finde ich, lohnt es sich. Ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Eingabemöglichkeit. Viel zu teuer für den Heimgebrauch und auch viel zu platznehmend. Wenn ich mir so einen Virtualizer in meine Wohnung stellen würde, dann könnte ich erstmal die Hälfte der Möbel erstmal irgendwie rausschaffen. Wobei braucht man dann ja auch nicht mehr. Man kann sich ja in der virtuellen Realität aufhalten. Ein Problem, das sagte Hüseyin uns aber auch, ist natürlich dann, es gibt dann die Diversität der Anwendungen und die Vielzahl der Anwendungen ist einfach nicht groß genug, als dass es sich lohnen würde, irgendwie so einen Virtualizer sich irgendwie zuzulegen. Wir haben aber dann auch noch einige andere Erfahrungen mitgenommen. Vielleicht noch, wir haben uns dann natürlich weiter dort umgeschaut. Die Arcade in Kassel, ein Ort, der zum Verweilen einlädt, könnte man sagen. Also ja. Es gibt dort Couches, man kann auch irgendwie ein kleines Snacks kaufen, was trinken und sich dort hinsetzen und sich unterhalten. Man muss auch sagen, dass sichtlich Mühe investiert wurde in die Gestaltung dieses Ortes. Es handelt sich ja eigentlich um eine alte Halle sozusagen, eine niedrige oder ein Bürogebäude oder sowas, was das vielleicht früher mal war, weiß ich jetzt nicht.
Wahrscheinlich eher so eine Lagerhalle, hätte ich jetzt so gedacht. Aber genau, also es war so, also sehr wohnlich dort und also dafür, dass es ja auch eine VR-Halle ist und wo man eigentlich auch nichts um einen herum sieht, weil man ja diese Brillen auf hat, war es wirklich auch schön gestaltet mit schönen Bildern an den Wänden, schöne Möbel. Ja.
Wir sind dann nochmal zurückgegangen in diese Lounge wir hatten leider nicht die Gelegenheit, die Arena auszuprobieren, wo man sich also mit diesem Rucksack frei bewegt. Ist tatsächlich ein etwas aufwendigeres Prozedere. Das sind dann Dinge, die man auch über die Website, die ja bereits erwähnt wurde und die wir auch am Ende nochmal erwähnen, ich kann sie auch gerade erwähnen, wenn ich darauf zu sprechen komme.
Können sie auch in die Shownotes packen.
Ja, ich hab's. Arcade-lounge.de. Dort kann man dann auch solche Dinge buchen. Ja? Und dann ist sozusagen dieses ganze Equipment auch vorbereitet. Wir sind stattdessen nochmal zurückgegangen in die Lounge. Und wir haben so das gemacht, so diese Klassiker. Richie's Plank Experience heißt es, glaube ich.
Das war übel. Da fährt man dann mit so einem, also da kann man sich auch nicht irgendwie beamen oder so. Da kann man sich tatsächlich, das ist auf diese 2 Quadratmeter beschränkt gewesen. Und dann steigt man im Prinzip eigentlich in einen Aufzug und fährt nach oben. Also sehr weit nach oben und dann geht die Aufzugtür auf und vor allem ist eine Planke, die halt über die Wände des Hochhauses hinaus führt und man steht dann im Prinzip im Freien in sehr hoher Höhe.
Vor allem eine gute Sache für Leute mit Höhenangst. Wobei ich auch sagen muss, ich persönlich, ich habe kein extremes Problem mit Höhenangst. Aber natürlich wird mir auch schwummerig in gewisser Höhe. Und für mich war diese Plank Experience war schon interessant und hat mir ein gewisses Kribbeln auch versetzt. So ähnlich, das ist ja wirklich wie ein Themenpark, ja. Einfach mal auf so eine Planke dann zu steigen. Aber es hat mir nicht. Es hat mich jetzt nicht irgendwie sehr fertig gemacht oder ist mir allzu stark an die Seele gerührt, in der Höhe zu stehen, sondern ich konnte das tatsächlich irgendwie ganz gut, überraschenderweise. Ich dachte, es wäre schwerer für mich.
Also ich glaube, was mich mehr fertig gemacht hat als die Höhe, war die Tatsache, dass das so den Eindruck von einer wirklichen Absturzgefahr in sich geborgen hat. Also wenn ich auf hohe Gebäude gehe, also ich weiß nicht, so Aussichtstürme oder so, die haben immer hohe Gitter, dass man da höchstens sich mit dem Oberkörper leicht drüber lehnen kann, wenn überhaupt, und dann runterschauen kann. Damit habe ich gar kein Problem. Also ich kann aus höchster Höhe überall runtergucken, da regt sich in mir eigentlich nichts. Aber diese, wenn auch nicht reale Gefahr, dort runterfallen zu können, den Fuß falsch setzen zu können, abrutschen zu können und dann hinunterzufallen, hat mir schon gereicht, um dann dieses Angstgefühl zu entwickeln. Obwohl mir die ganze Zeit klar war, ich stehe hier auf einem Teppich und hier ist nichts, hier ist einfach nur Steinboden um mich herum. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, wenn ich jetzt einmal nur zu weit nach rechts trete, falle ich runter.
Da hat uns Hüseyin dann auch erzählt, dass was sie oftmals machen, das haben die jetzt mit uns glücklicherweise nicht gemacht, ja, weil das wäre schlimm gewesen.
Das hätte ich auch nicht machen können.
Tatsächlich eine Holzplanke auf den Boden zu legen, sodass Leute dann auf dieser Planke balancieren.
Ja.
Was natürlich nochmal den Effekt drastisch verstärkt. Auch wenn es nur 2 Zentimeter neben der Planke an Höhe sind, hat man ja trotzdem das Gefühl, ja, hier geht's jetzt runter. Ja. Und wenn sie dann noch, das hat Hüseyin auch erwähnt, einen Ventilator aufstellen, um den Wind zu simulieren. Ich glaube, dann ist das ja. schon echt... Echt, also es hätte mich, glaube ich, auch schon dann fertig gemacht.
Also ich hab tatsächlich auch dann, um mich zu vergewissern, dass es wirklich nur Steinboden um mich herum ist, auch mit dem Fuß um die Planke herum getastet. Und dann, dann ging es. Also wirklich, ich musste das machen für mein Wohlbefinden, damit ich weiß, okay, hier passiert nichts.
Ist der Avatar aber nicht zur Seite gegangen?
Nee. Also nur ganz weil ich ja nur meinen Fuß so ein bisschen zur Seite so tastend ausgestreckt habe. Und dann sollten wir runterspringen.
Und das haben wir auch gemacht.
Ja, also ich habe ein bisschen länger gebraucht als Stefan. Stefan war sofort so, ja, alles klar, mach ich.
Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Lust drauf, muss ich sagen. Also vielleicht bin ich ein bisschen abgehärtet, weil ich irgendwie jetzt ja doch die ein oder andere VR-Erfahrung gemacht habe und da auch in ziemlich krassen Höhlen war. Und irgendwie hat es daher nicht mehr so einen allzu beängstigenden Effekt auf mich. Und dann war das so, ja, und jetzt springen wir runter. Und dann war das so, okay. Einfach, ich wollte auch mal sehen, was passiert, ja. War ein schönes Gefühl.
Ich musste mich sehr überwinden, das zu machen. Also Höhenangst ist immer noch mal was anderes als die Angst abzustürzen, glaube ich. Also das unterscheidet sich ja durchaus. Und ich hatte dann tatsächlich dieses Gefühl, was man vielleicht aus so Fahrgeschäften kennt, diese großen Türme. Also bei uns auf der Kirmes gab es immer so einen, der hieß einfach Power Tower.
Freefall Tower.
Genau, mhm. Dankeschön. Und da hatte ich ein sehr ähnliches Gefühl. Nicht so stark wie in so einem tatsächlichen Fahrgeschäft, aber durchaus vergleichbar.
Was nochmal unterstreicht mein Vergleich zwischen diesen VR-Arcades und Themenparks. Mhm. Denn so ähnlich ist es tatsächlich. Man kommt dorthin, macht Erfahrung, man kann sich in unterschiedlichen Settings befinden, unterschiedliche Spiele spielen. Und das hat für mich einen ähnlichen Vergnügungscharakter. Es sind üblicherweise nicht die narrativ getriebenen Titel, die man sich dort anschaut, sondern tatsächlich Dinge, die intuitiv sofort Spaß machen. Wobei wir, also zwei weitere haben wir noch mitgebracht, nämlich einmal eine wirklich, das können wir nur am Rande ja erwähnen, eine Art dokumentarische Erfahrung der Besteigung eines Berges.
Genau, mit ich glaube auch 1:1 übernommenen Kulissen, weiß ich nicht, Umgebungen, also 1:1 übertragen ins Digitale eben.
Ja, also auch authentische Rekonstruktion auch des Berggipfels beispielsweise. Eine schöne Form der Erfahrung, auch wie ich finde, ein großes Potenzial in der dokumentarischen Erfahrung, sowas zu machen, mit minimaler Interaktion, ja, sodass man wirklich nur irgendwie hier und da mal was greifen muss, um sozusagen voranzukommen. Und ansonsten hat man hauptsächlich viel Zeit, um in die Tiefe zu schauen, um sozusagen dieses Gefühl des Erhabenen zu spüren. Das war dann aber auch nicht mehr gruselig. Das war wirklich einfach für mich ein sehr schönes Gefühl. Auf dem Mount Everest, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ja.
Ja, ich merke, dass ich scheinbar gerade in VR Probleme mit Höhen habe. Weil für mich war das gar nicht, also gerade am Anfang eine gar nicht so entspannende Erfahrung, weil man hat sich ja auch, also im Prinzip war man wie so eine Kamera, die eigentlich im Prinzip über diesen Berg geschwebt ist und es gab so eine Bewegung und man steht aber ja eigentlich dort und dann mein Körper wollte diese Bewegung auch simulieren, also der wollte, dass ich irgendwie mitgehe und ich musste aber natürlich stehen bleiben, sodass ich am Anfang wirklich extrem Schwindel entwickelt habe, weil diese Kamerabewegung vonstatten ging und ich aber weiß ich nicht, mein Körper dieses Gefühl von nach vorne hatte, aber ich habe mich halt nicht bewegt und das war ein bisschen schlimm für mich. Aber man hat sich dran gewöhnt, es ging dann schon, aber es war schon unheimlich. Also.
Vielleicht hatte das bei mir auch nicht so diesen starken Effekt, weil ich auf der Republika eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht habe mit dem Weltall, mit Planeten. Da habe ich nämlich auch so eine kleine VR-Erfahrung gemacht und die bestand allerdings nur daraus, aus diesen Kameraflügen. Und da hatte ich das nämlich ein ähnliches Gefühl bei dir. Das ist nämlich erstmal sehr ungewohnt, wenn die sozusagen, normalerweise ist man ja immer, hat man immer die Kontrolle über die Kamera, sag ich mal. In dem Fall natürlich irgendwie auch, wenn man sich umschauen kann. Aber die Bewegung läuft halt einfach so
ab. Man kann sie halt auch nicht anhalten. Ich glaube, das war so mein Problem. Ich habe es halt dann auch ein bisschen auf die Spitze getrieben, weil ich dann natürlich auch nicht nach vorne gesehen habe, sondern auch natürlich zur Seite, weil ich diese Bewegung auch gerne wahrnehmen wollte. Weil wenn man direkt nach vorne geschaut hat, war das gar nicht so schlimm. Dann wirkt es wie ein Zoom. Aber wenn man dann zur Seite geschaut hat, hat man halt die Bewegung wirklich gesehen, weil dann natürlich die Gletscher und Bergspitzen so an einem vorbeigezogen sind. Und da war es dann schon schlimm.
Wir hatten aber auch Erfahrungen, ist jetzt die letzte, die wir dabei haben, von der Hüssein gesprochen hat, wo man auch wirklich mal ins Schwitzen geraten kann. Wir haben nämlich das Tower Tag Spiel gespielt, diese deutsche Produktion aus Hamburg. Ein Titel, in dem sozusagen, also erstmal war es so, dass Sophie und ich uns in zwei separaten Räumen, also die waren getrennt durch eine Wand in der Mitte, befanden. Die in der Arcade in Kassel haben das sehr klug so gelöst, dass es auf der einen sozusagen Team Feuer und auf der anderen Team Eis gibt und das Ganze ist auch, die eine ist rot beleuchtet, die andere ist blau beleuchtet, dieser Raum. Den sieht man natürlich im Spiel dann nicht, man ist ja in der Virtual Reality. Und wir wurden dann sozusagen in diese beiden Räume geschickt. Über Funk konnten wir uns hören, aber natürlich auch, weil wir einfach zueinander rüberrufen konnten. Und wir haben dann kompetitiv gegeneinander gespielt. In einem Titel, der sozusagen daraus besteht, dass also Sophie, an unserem Beispiel jetzt erklärt, Sophie und ich sind sozusagen auf einem Spielfeld, das aus zahlreichen Türmen besteht. Die Türme haben exakt die Oberfläche, die auch die Teppiche haben, diese bereits mehrfach angesprochenen 2 Quadratmeter Teppiche. Man kann sich also nicht außerhalb dieses Spielfeldes bewegen. Auch in der Mitte des Turmes ist so eine Art Säule, ja, die weiter nach oben führt. Auch in diese Säule kann man nicht rein. Man bewegt sich sozusagen außenrum.
Man kann schon, man sollte aber nicht, weil dann sieht man halt nichts mehr.
Dann sieht man nichts mehr und es kommt auch eine Warnung. Genau. Please leave the tower.
Genau.
Und dann sind das also wirklich sozusagen zahlreiche dieser Türme und man hat dann so eine Art Laserwaffe, die daraus, also die zwei Funktionen hat. Einmal kann man natürlich auf die andere Person schießen. Es geht natürlich darum, sich gegenseitig abzuschießen. Es ist aber auch so, dass die Bewegung dann so funktioniert, man kann sich auf der Plattform der Türme frei bewegen. Dazu kommen wir gleich, warum das sehr spannend ist wahrscheinlich. Und um dann auf einen anderen Turm zu kommen, da gibt es nämlich keine Verbindung, kann man mit dieser Waffe so eine Art Seil oder Ankerhaken kann man dann an diesen Turm.
Genau, so Enterhaken. So
ein Enterhaken, genau. Ja. Entschuldigung. Ein Enterhaken kann man sich mit dem anderen Turm verbinden. Der wird dann in der eigenen Farbe aufgeladen. Das dauert ein paar Sekunden. Und dann wie mit so einer Lasso-Bewegung kann man sich dann rüberschwingen zum nächsten Turm.
Genau. Wenn man den Turm, also das ist halt im Prinzip, erobert man diesen Turm. Der ist, wenn da noch niemand anderes drauf war, ist der weiß. Dann dauert das einen kurzen Augenblick, wenn man dieses Lasso da drauf geworfen hat. Der wird dann blau oder orange. Ich war blau, deswegen so blau. Und wenn ich dann aber einen Turm erobern will, den auf dem Stefan schon mal war, dann dauert das wesentlich länger, den zu erobern. Also da muss man schon, ach, keine Ahnung, das kommt einem immer länger vor, als es das tatsächlich ist, aber es dauert schon einen Augenblick. Und wenn das dein eigener Turm ist, dann kannst du circa ohne Wartezeit direkt hin und zwischen diesen Türmen hin und her switchen.
Das heißt, es ist unter anderem auch notwendig, das Spielfeld zu kontrollieren, denn umso mehr Türme man oder das eigene Team hat, es können ja 3 gegen 3 spielen in diesem Falle, wir haben es jetzt natürlich nur 1 gegen 1 gespielt, umso mehr Türme man selbst für das jeweilige Team eingenommen hat, desto schneller kann man sich über das Spielfeld bewegen. Und die Geschwindigkeit der Bewegung spielt mitunter eine große Rolle, weil man idealerweise natürlich versuchen möchte, in eine strategisch günstige Position zu bekommen, also entweder zu flankieren oder höher, in einer höher gelegenen Position zu sein. Und da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, über diese interessante Erfahrung, was da nämlich passiert, wenn zwei Personen, die das spielen, in dem Fall Sophie und ich, auf 2 nebeneinander liegenden Türmen landen.
Das ist auch verbunden mit diesem Aspekt, den ich an diesem Spiel eigentlich so beeindruckend fand. Nämlich, dass diese Einschränkung mit dem Teppich mir ja in dem, hier in Arizona Sunrise zum Beispiel mich sehr gestört hat, weil ich mich da halt nicht frei bewegen konnte. Aber durch diese Begrenzungen, die ja im Spiel so gesehen übernommen wurden, hatte ich das Gefühl, ich kann mich hier frei bewegen, wie ich will. Weil die Einschränkung so gesehen im Spiel selber war und ich nicht das Gefühl hatte, ich könnte jetzt überall hingehen, sondern ich kann mich eh nur hier bewegen. Deswegen ging das total. Und das mit den, das und damit hängt es eben zusammen, wenn man sich irgendwie so direkt nebeneinander auf einem Turm ist, dann kann man sich nämlich hinter den Säulen verstecken und dann immer so hervorlugen und versuchen, den anderen abzuschießen. Und dann hat man echt so dieses Gefühl von so einem, ja, weiß ich nicht, so einem Shooter einfach, in dem man halt sich selber befindet und hinter dem man Deckung suchen muss. Ich habe auch mehrmals nach dieser Säule getastet neben mir so, ne? Also ich wusste natürlich, dass sie nicht da ist, ich musste mich nicht abstützen oder so, aber ich habe trotzdem manchmal so die Hand gehoben dafür.
Auch das diese interessante Funktion, zum einen in Deckung zu gehen hinter der Säule, oder auch, da sind dann auch so Stahlplatten außen an den Türmen, die unterschiedlich hoch sind, sodass man von gewissen Positionen besser geschützt ist als von anderen. Und was dann auch dazu führt, dass man tatsächlich sich wirklich ertüchtigt und ins Schwitzen kommen kann, weil man den Schüssen der anderen Person ausweicht. Man kann tatsächlich auch den Kopf wegziehen, weil die Schüsse sind jetzt nicht allzu schnell, und dann sozusagen versuchen auszuweichen. Man kann aber auch in die Knie gehen oder sich auf den Boden legen, ja, und sich hinter so eine Deckung robben. Und das hat einen, wie du schon sagtest, das Faszinierende daran ist sozusagen, wie aus den technischen Limitierungen, wie sie in die Spielwelt übertragen werden und daraus ein gewisser Reiz entsteht, der dazu führt, dass man sich bewegt, dass man auch ein gewisses Geschwindigkeitsgefühl entwickelt, weil man sich ja eben ständig hin und her bewegt, sich seine Position verändert, um den Schüssen auszuweichen. Das war eine tolle Erfahrung.
Auf jeden Fall, ja. Der einzige Kritikpunkt, den ich daran hatte, aber das hängt auch wieder eher mit VR-System selbst zusammen als mit dem Spiel oder mit der Halle oder weiß ich nicht was. Das Problem war, dass man das mit dem so an der Säule vorbeizulugen teilweise ein bisschen schwierig war, weil man, also naja, dann versucht man so zu linsen, aber weil das nicht im Zentrum des Blickfeldes liegt, war das sehr verschwommen. Für mich zumindest. Das ist ja häufig bei so VR-Brillen so, alles, was im Zentrum liegt, ist eigentlich sehr, sehr scharf. Aber sobald man sich versucht, auf die Ränder zu konzentrieren des Bildes, merkt man, wie sehr das verschwimmt, weil das natürlich irgendwie nicht mehr in dem vorgesehenen Bereich sich eigentlich befindet und eigentlich nur dafür da ist, auch peripher nur gesehen zu werden.
Du meinst sozusagen, wenn ich es richtig verstehe, wenn du dich nur so minimal über die Kante der Säule hinaus bewegst,
genau,
und in die Ecke schaust.
Genau, so dass es, ne, das, was ich sehen will, am Rande des eigentlichen Blickfeldes liegt.
Ah ja, okay, jetzt verstehe ich. Ich habe nämlich tatsächlich, das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich mich immer relativ weit hinter der Säule rausbewegt habe, automatisch sozusagen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss meinen Arm um die Säule machen, um zu zielen.
Ja, ich habe tatsächlich immer versucht, mich so wenig wie möglich sichtbar zu machen. Und dann habe ich das natürlich versucht, so zu linsen. Und das hat nicht gut funktioniert, was aber eben an den Brillen liegt und an der Art und Weise, wie sie gebaut sind und wofür sie gebaut sind.
Vielleicht ist es auch Prinzip sozusagen, um die Leute dazu zu bewegen, nicht zu sehr hinter den Säulen sich aufzuhalten, weil ansonsten das so ein Versteckspiel wird.
Ja, aber es ist ja im Prinzip sowieso wie ein Versteckspiel aufgebaut. Also du kannst es ja auf unterschiedliche Arten und Weisen spielen. Du kannst ja sehr konfrontativ spielen und einfach sagen, okay, ich baller jetzt einfach so lange, bis mein Gegner tot ist. Oder man versucht halt wirklich, sich zu verstecken und sich überhaupt nicht sichtbar zu machen für den anderen Gegner. Da kann man ja verschiedene Strategien verfolgen.
Die auch von der Funktionsweise der Waffe unterstützt wird, denn wenn man tatsächlich Dauerfeuer macht und den Trigger sozusagen gedrückt hält, führt es dazu, dass die Waffe sehr schnell an Feuerkraft verliert und auch langsamer schießt. Deshalb ist es sozusagen ratsam, kurze Schüsse abzugeben, idealerweise direkt in Kopfhöhe, denn Körpertreffer gehen 3, Kopftreffer nur 1. Und das führte dann auch zu einigen interessanten Situationen, wenn ich mich da so lang geschwungen habe und auf einmal so tot.
Genug passiert, auch häufiger als Stefan.
Ich habe danach noch darüber nachgedacht, sozusagen über das, was ich gelernt habe, über auch Bewegung in VR bei diesem Spiel, weil das war wirklich eine der interessantesten VR-Erfahrungen, die ich jemals gemacht habe, dieses Tower-Tag-Spiel. Und dann ist mir natürlich aufgefallen, etwas, was man erstmal lernen muss, wenn man normalerweise, also digitale Spiele gewohnt ist. Ich kann natürlich in eine Richtung zielen oder beispielsweise einen Turm übernehmen mit der Waffe und währenddessen mich mit der Brille umschauen in eine andere Richtung, um Sophie im Auge zu behalten, die vielleicht am anderen Ende der Arena da gerade irgendwie rummacht.
Ich hab das sofort gemacht tatsächlich. Ich habe da gar nicht lange mit gefackelt, weil es hat sich halt sehr, sehr echt angefühlt, trotz der natürlich gestalteten Umgebung so. Aber man hat sich halt trotzdem wie man selbst dort gefühlt und deswegen habe ich mich da gar nicht von alten Spielmechaniken, die man sonst so gewohnt ist, einschränken lassen.
Ich habe ein bisschen geschwitzt und dann, haben wir die VR-Brillen abgezogen und es wurde ein Tuch zum Abtrocknen gereicht, einmal durchgeatmet und dann haben wir uns dankend verabschiedend.
Genau.
Bei Hüseyin und ich glaube Darius, eine zweite Person, auch Mitbetreiber der Arcade VR Lounge in Kassel, waren dann dort. Und dieses Dankeschön gilt auch nach wie vor. Wenn ihr, liebe Leute da draußen, Interesse habt, auch mal jene VR-Lounge zu besuchen, dann geht auf arcade-lounge.de. Dort findet ihr auch die Preise für Buchungen, die nach Zeit oder Event gestaffelt sind. Auch die Möglichkeiten, das als Gruppenaktivität zu machen. Ich kann sagen, die Lage ist fantastisch. Es ist direkt am Kasseler Hauptbahnhof und insofern ist die Anreise eine ausgesprochen leichte und angenehme. Ansonsten hoffen wir, ihr fandet es interessant, unsere Ausführungen zu hören. Pixel-Diskurs survived Arcade VR Lounge. Und wie immer bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Apple Podcasts und lasst uns etwas Feedback da. Ihr könnt gerne auf pixeldiskurs.de gehen und uns dort Kommentare schicken. Ihr könnt mir eine E-Mail zukommen lassen an simon@pixeldiskurs.de. Ihr findet uns natürlich auf Facebook und Twitter. Und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, dann findet ihr auch einen Spenden-Button auf pixeldiskurs.de. Ja, und wenn ihr möchtet, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.